Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt einer der Zwillinge. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden wir stark für das, was draußen kommen wird, antwortet der andere. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen, was ist denn das für eine verrückte Idee? Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen, dafür ist die Nabelschnur doch viel zu kurz. Ja, doch, das geht ganz bestimmt. Es wird eben nur alles ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie jemand zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Ende, das Leben zu Ende, Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird, aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch nicht wohl wirklich an deine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie und ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie was bemerkt. Also gibt sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie reden hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Es ist ein sehr aktuelles Gespräch. Das hätte gestern stattfinden können. Wir waren gestern auf der Straße, um mit Menschen über Jesus zu reden und das, was er für uns getan hat und das ewige Leben, das er uns schenken will. Und es ist immer sehr interessant. Es gibt Menschen, die sind offen, die haben sich schon damit beschäftigt, hatten da sehr gute Gespräche. Aber was auch immer wieder interessant ist, es gibt erwachsene Menschen, die keine Ahnung haben, warum es bei Ostern geht. Das ist immer wieder erstaunlich. Menschen, die kein Interesse haben, die da gleichgültig sind, die auch perspektivenlos sind, für die ist das hier und jetzt alles, was es gibt und wer weiß, was dann ist. Das ist alles so ein großes Fragezeichen. Du stirbst und dann ist alles vorbei und dann eigentlich auch alles egal und so ziemlich hoffnungslos. Jemand hat mal gesagt, früher lebten die Menschen 40 Jahre plus ewig, heute leben sie nur noch 90 Jahre. Und das hat auch ganz praktische Konsequenzen. Denk an den Materialismus oder die Konsumsucht, die es so in unserer Gesellschaft gibt. Ich muss alles haben, ich muss alles erleben, von einem Auto zum nächsten, von einem Urlaub zum nächsten, von einer Beziehung in die nächste. Schnell, schnell, weil das Leben, das ist alles, was es gibt. So viel konsumieren wie möglich. Und es lässt aber trotzdem ein Leer zurück. Und immer mehr Menschen brennen aus. Menschen fehlt der Friede, die Ruhe. Wir sind für Gott geschaffen, wir sind für die Ewigkeit geschaffen und nicht nur für das irdische Hier und Jetzt. Menschen haben keine Perspektive, deswegen auch der Gesundheitswahn. Weil hey, wenn du nicht fit bist in diesem kurzen Leben und das ist alles, dann hast du wirklich Pech gehabt. Oder auch so ein Phänomen, dass der Tod weggeschoben wird in das hinterste Zimmer im Krankenhaus oder im Altenheim, wird verdrängt. Menschen leben absolut realitätsfremd. Ich meine, was machen wir uns eigentlich vor? Todesrate ist 100% auf dem Planeten. Und jeder weiß es eigentlich, jeder kennt die Fakten, aber trotzdem versuchen die Leute es wegzuschieben und irgendwie auszublocken. Aber gerade dieses Ausklammern des Todes und der Endlichkeit hier auf diesem Planeten und der Ewigkeit und der Geistlichkeit, es bringt den Tod in unser Leben, schon hier und jetzt. Denkt an die leeren Herzen oder kaputte Beziehungen, Hoffnungslosigkeit, Verlustängste. Ich habe im Internet gelesen, da schreibt eine Frau: Ich, die ich mich verzweifelt am Bestehenden, an meinem Besitz, meinem Status, meinem sozialen Gefüge festklammere, bin eine Tote. Lasst die Toten ihre Toten begraben, steht im Neuen Testament. Brutaler geht es nicht. Durch die schiere Angst vor der Verarmung, der Erkrankung, dem Verlassenwerden und dem Untergang, durch das starre Festhalten an eigenen Bedürfnissen und alten Ordnungen hat sich der Tod in mein Leben geschlichen. Eine Art geistlicher Tod, der mitten in der Geschäftigkeit von mir Besitz ergreift und der mich verfaulen lässt, während ich noch atme. Das ist ein krasses Zeugnis. Und dann trifft man auf der Straße aber auch noch so andere Leute, die sehen eigentlich, dass es hier und jetzt nicht wirklich alles sein kann, dass die Dinge auch in unserer Gesellschaft so in eine falsche Richtung laufen. Die sind schon so interessiert und irgendwie auf der Suche, aber mit großen Zweifeln, mit vielen Fragen. Und wisst ihr was? Das ist okay. Das ist eine sehr biblische Erfahrung eigentlich. Die sind in guter Gesellschaft. Denkt an die Evangelien, lest mal nach, an die gläubigen Jünger, wie die reagiert haben, als sie zum ersten Mal von der Auferstehung Jesu gehört haben. Als die Frauen gekommen sind und den Jüngern erzählt haben, diesen Glaubenshelden, den inneren Kreis um Jesus, den Aposteln, dass Jesus auferstanden ist und dass sie ihm begegnet sind, wie haben die reagiert? Mit Unglauben, die haben das angezweifelt. Es sind keine Heldenberichte, die man da lesen. Das ist für mich ein Hinweis, dass es echt ist, was da drin steht. Weil das hätte keiner so erfunden. Ostern ist von Anfang an eigentlich auch ein Fest für alle, die zweifeln. Zweifel ist eigentlich ein Nährboden für den Glauben. Zumindest echter Zweifel. Wenn es nur so eine Ausrede ist, dann vielleicht nicht. Aber wer ehrlich zweifelt, der stellt Fragen. Der stellt Dinge in Frage. Der geht Dinge nach, der prüft Fakten nach, der sucht. Und ich glaube, wir Christen, wir sind da sehr zuversichtlich. Denn die Auferstehung ist ein Faktum. Das Bestbezeugte der antiken Geschichte. Und Jesus hat gesagt, wer sucht, der wird finden. Und so sind auch die Apostel, die zweifelnden Jünger, dem auferstandenen Jesus begegnet. Und Thomas, der konnte seine Hand in seine Seite legen und den Finger irgendwie in die Wundmale seiner Hand da herumstirren. Apostel Johannes berichtet uns das, was wir betrachtet haben und betastet haben vom Leben. Der Apostel Paulus schreibt davon, dass der auferstandene Jesus über 500 Menschen begegnet ist, die das bezeugen können, die bereit sind, Zeugnis abzulegen. Da ist was passiert. Auferstehung ist real. Und aus diesen ängstlichen Zweiflern wurden mutige Verkündiger, die bereit waren, für diese Predigt über das Kreuz und die Auferstehung Jesu mit ihrem Leben zu bezahlen. Haben sich kreuzigen und steinigen und enthaupten und verbrennen lassen und von wilden Tieren auffressen lassen. Alle von den, nicht alle, 10 von den 11 Aposteln, Judas ist ja vorher schon ausgestiegen, wie ihr wisst, aber 10 von den 11 sind als Märtyrer gestorben für das, was sie gepredigt haben. Und bei Johannes haben sie es versucht, den haben sie in kochendes Öl geworfen, aber Gott hatte irgendwie noch was mit ihm vor. Deswegen ist er der Einzige, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Und jetzt noch 2000 Jahre später gibt es noch immer die Kirche. Weltweite Riesenkirche. Immer Menschen, die bezeugen, dass Jesus lebt und dass sie dem Auferstandenen begegnet sind und ihn erfahren haben. Und ich kann das bezeugen. Ich habe Jesus erlebt. Und so ist es kein Wunder, dass diese Begegnung mit dem Auferstandenen Jesu die Jünger verändert hat und sie eigentlich fest gegründet hat und sie mutig gemacht hat und zuversichtlich. Denn Jesus hat gesagt, seine Auferstehung, das ist das eine Zeichen, das beweist, dass er der ist, der behauptet hat zu sein. Nämlich der Messias, der Sohn Gottes, der Retter. Und so, weil Jesus auferstanden ist, können wir Vergebung haben durch den Glauben an ihn, wenn wir uns durch Glauben mit ihm verbinden. Paulus hat gesagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist im 1. Korinther 15, dann sind wir noch in unseren Sünden. Aber Jesus ist auferstanden. Wenn Jesus auferstanden ist, dann sind wir frei von unserer Schuld. Dann sind wir versöhnt mit Gott. Dann können wir mit Frieden in die Ewigkeit gehen. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist es auch wahr, was er gesagt hat, dass er bei uns ist, jeden Tag bis zur Vollendung dieses Zeitalters, wie er es versprochen hat. Das heißt, wir sind nie allein. Nie ohne Beistand in den Höhen und Tiefen. Das Leben ist hier und jetzt. Und wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist das hier und jetzt auch nicht alles. Sondern vor ein paar Wochen haben wir das studiert. Jesus hat gesagt, ich gehe hin, aber ich werde euch alle zu mir holen. Und weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und der weitaus längste und der weitaus beste Teil unseres Lebens kommt noch in der Ewigkeit, wenn wir ihm vertrauen. Also haben wir trotz Wirtschaftskrise und Krankheiten und sonstigen Krisen in unserem Leben eine echte Hoffnung. Lasst uns lesen hier im 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. In 1. Korinther 15 schreibt Paulus, wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, du Tod, dein Sieg? Wo ist, du Tod, dein Stachel? Und er sagt, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus hat den Himmel, diesen Ort der Gemeinschaft mit Gott, von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und er sagt, ich weiß nicht genau, ob ich wirklich in den Himmel entrückt wurde oder ob es nur eine Vision war. Aber er hat diese Herrlichkeit gesehen und er hat gesagt, es wäre gar nicht recht, darüber zu reden. Es wird diese heilige Erfahrung nur profan machen. Außerdem fehlen ihm sowieso die Worte. Es wäre wie einem Eskimo von der Sahara oder vom Regenwald zu erzählen, fehlen die Worte. Oder wie einem ungeborenen Kind vom Grand Canyon zu erzählen oder irgendwie so ein Jumbo-Jet zu beschreiben. Deswegen erzählt die Bibel, wenn sie über die Ewigkeit spricht, vor allem im Negativ. Es wird keinen Tod mehr geben und es wird keine Tränen mehr geben und keine Sünde mehr und keinen Schmerz und keine Trauer. Und ja, positiv, wir werden mit ihm sein, unserem Schöpfer, und wir werden Jesus ähnlich sein, aber für viel mehr fehlen eigentlich die Vokabeln, fehlen die Worte, um diese Herrlichkeit zu beschreiben und in Worte zu fassen. Und wir wissen, was es mit dem Paulus getan hat. Nichts konnte dem mehr aufhalten, davon Jesus nachzufolgen. Und er hat geschrieben, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das war seine Perspektive, nachdem er die Ewigkeit gesehen hat bei Gott. Und er hat gesagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Jesus zu sein, denn es ist weit besser. Manche von euch haben das Schicksal von der Daisy Love verfolgt, diesem 8-jährigen Mädchen, das ja, vor kurzem an dem 4. Krebs, der dann inoperabel war, gestorben ist. Und die hatte auch ihre Zweifel und ihre Kämpfe, aber sie war eine, die Jesus lieb gehabt hat. Und die Jennifer und ich, wir haben uns jetzt diese letzte Woche den Gedenkgottesdienst angeschaut im Internet. Und da hat ihr Vater erzählt über diese Nacht, in der sie gestorben ist. Also wirklich sehenswert. Prayfordaisy.com, glaube ich, ist die Webseite, wenn ihr es euch ansehen wollt. Ist in Englisch natürlich alles. Aber ihr Vater erzählt da in der Nacht, wo die Daisy gestorben ist, da ist sie zwischen ihm und ihrer Mama gelegen im Bett. Und die Daisy war eine, die immer schon im Schlaf geredet hat. Und so war es auch in dieser Nacht. Das meiste war undeutlich und schwer zu verstehen. Aber kurz bevor sie gestorben ist, hat sie mit ganz klaren Worten gesagt, wow, das ist herrlich. Und dann ist sie eingeschlafen. Und ihr Papa bezeugt da, dass die Eltern sie noch bis zum Morgengrauen gehalten haben. Und hat gesagt, Jesus war bei ihnen, die Gegenwart Jesu war da. Und er hat gesagt, das waren die schönsten 3 Stunden seines Lebens, trotz allem. Und das kann nur jemand sagen, der den auferstandenen Jesus kennt, der dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Die Tatsache der Auferstehung hat Auswirkungen in unserem Leben, schon hier und jetzt. Paulus sagt, wir trauern nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Und gerade weil es ein Leben nach dem Tod gibt, gibt es auch ein Leben vor dem Tod. Der Tod ist für uns nicht das Ende. Nicht das Ende unseres Lebens, sondern eigentlich nur ein Übergang, der Anfang eines besseren Lebens, eines reicheren Lebens. Tod ist für uns Christen so wie eine Tür, durch die wir hindurchgehen. So wie ein Geburtskanal in das neue Leben hinein, in das wahre Leben. Das Ende einer Schwangerschaft ist nicht das Ende eines Lebens, ist eigentlich der Anfang des wahren Lebens, sage ich mal. Und die Erde, unser Leben hier und jetzt, die Erde ist so wie ein Mutterleib für uns. Das Leben im Mutterleib ist nur die Vorbereitung auf das wahre Leben. Mutterleib ist nicht das Ziel, ist nicht die Bestimmung eines Menschen, genauso wie diese Welt nicht die letztendliche Bestimmung ist für uns. Die Jennifer und ich, wir waren diese letzte Woche auch im Krankenhaus zur Geburtssprechstunde. Und ich frage mich, was unsere kleine Tochter, Lena wird sie heißen, Lena Marie, und wenn es doch ein Junge wird, vielleicht Leonard, Marius, oder müssen wir uns auch überlegen. Aber die Ärztin hat uns versichert, sie sieht ein Mädchen. Frag mich, was die kleine Lena gesagt hätte, wenn sie mitreden hätte dürfen über ihre Geburt. Ob sie irgendwie besorgt gewesen wäre und gesagt hat, wie wird das wohl werden? Bitte nicht zu hart pressen oder wenn es ein Kaiserschnitt wird, bitte ganz vorsichtig rumschnipseln. Hat die kleine Lena eine Ahnung auf das, was auf sie wartet? Vielleicht ein bisschen. Sie weiß, sie hat einen Papa, sie hat eine Mama, sie hört die Stimmen. Vielleicht weiß sie auch, dass sie Brüder hat. 2 Brüder, die laut sind und die ihr manchmal Bussis geben durch den Bauch durch. Vielleicht hat sie auch so eine Ahnung, dass der wer ist, weil sie gespürt hat, wie die Mama oder einer von uns Männern Sie streichelt durch den Bauch hindurch. Manchmal können wir sie spüren, wenn sie sich bewegt, und können sehen, wie sie lebt. Vielleicht hat sie auch so eine dumpfe Vorahnung, dass die eigentliche Welt eigentlich viel größer ist. Weil sie so spürt, wie die Mama sich bewegt und herumläuft und herumgeht. Vielleicht auch die Gefühlsschwankungen. Ich weiß nicht, wie viel sie mitkriegt. Ob sie so eine leise Vorahnung hat auf das, was noch kommt. Wahrscheinlich hat sie keine wirkliche Vorstellung von dem, was alles auf sie wartet. Das Trampolin, was im Wohnzimmer steht bei uns, und das Bällezelt und die Bobbycars und die Pizzas und die Torten, die sie mal essen wird, und die verschiedenen Säfte, die sie trinken wird, und die Luft und die Sonne und Sonnenuntergänge und den Sternenhimmel, Wasser und unser Auto und Flugzeuge und all diese abgefahrenen Erfahrungen, die es in unserem Leben gibt. Wahrscheinlich hat sie keine Ahnung, was auf sie wartet. Aber das Leben, die Erfahrung im Mutterleib, ist sehr begrenzt eigentlich im Vergleich zu der neuen Freiheit und Schönheit und Vielfalt, die ein geborener Mensch erfährt. Und es ist unvergleichlich eigentlich. Wahrscheinlich unvorstellbar für einen ungeborenen Menschen. Und so ist die Ewigkeit für uns. Genauso ist das Leben hier und jetzt unvergleichbar mit dem Leben in der Ewigkeit mit Gott. Im 1. Korinther 15 beschreibt es Paulus so: Das Leben hier ist verweslich und unehrenhaft und schwach. Und im Kontrast dazu ist das Leben bei Gott unverweslich und herrlich und stark. Der Tod ist für uns Christen nur die Geburt in unser wahres Leben. Und so stehen wir da auf der Straße rum, stehen in unserem Mutterleib herum und unterhalten uns so: Wie wird es wohl sein? Wie könnte es sein? Und ich weiß nicht, wo du stehst in diesen Gesprächen, ob du der Glaubende bist oder der Zweifler, der Realitätsfremde, der mit Heilsgewissheit oder der Hoffnungslose, der Zynische oder der Suchende. Aber ich behaupte, dass wir tief in unserem Herzen spüren können, dass wir eigentlich zum Leben erschaffen worden sind und nicht zum Sterben. Und dass wir seine Hand spüren können und dass wir seine Stimme hören können, wenn wir die Schöpfung anschauen, die perfekt geplante und organisierte, und vielleicht einen Sternenhimmel betrachten oder einen wunderschönen Sonnenuntergang. Wenn wir miterleben dürfen, wie ein Kind geboren wird, wenn wir in der Bibel lesen. Ich glaube, wir können spüren, wie er unsere Welt berührt. Und dass diese dumpfen Ahnungen und Hoffnungen keine Illusion sind. Gott ist real. Und das Leben ist real, dafür sind wir geschaffen. Und Jesus hat uns das Ganze sichtbar und konkret gemacht. Er hat gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wer mir vertraut, er kommt zum Vater. Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dass sie das Leben in Überfluss haben. In der Ewigkeit, aber wie gesagt, es hat auch Auswirkungen auf hier und jetzt. Schon hier und jetzt Leben in Überfluss. Leben in Gemeinschaft mit Gott. Versöhnt mit ihm und in Gemeinschaft, in Frieden mit unserem Schöpfer, unserem Retter, dem König des Universums, unserem Richter. Jesus hat uns am Kreuz von unserer Schuld befreit. Und er ist auferstanden und er lebt. Und er bietet uns ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott jetzt als Geschenk an. Und das wird wirksam für dich, wenn du es annimmst. Wenn du dich ihm anvertraust und dich ihm hingibst. Wir sind nicht geboren, um zu sterben, wir sind geboren, um zu leben. Eigentlich, wir sind geboren, um geboren zu werden. Könnt ihr nachlesen in Johannes 3. Da erzählt Jesus von der Wiedergeburt zu einem neuen, einem ewigen Leben. Jesus hat uns das garantiert, dass die, die ihm vertrauen, dass sie auferstehen werden, weil er auferstanden ist. Sie werden leben, weil er lebt. Ich möchte euch zum Abschluss einen Artikel, etwas längeren Artikel vorlesen zum Thema, wie werde ich Christ? Ich lese ihn deswegen vor, weil da auch so dieses Bild von der Geburt vorkommt. Das ist was, was uns zurzeit sehr beschäftigt. Wie werde ich Mensch? Durch Zeugung, Empfängnis, Wehen, Geburt. Die gleiche Abfolge findet statt, wenn jemand Christ wird. In der Bibel heißt das wieder Geburt, denn das Leben fängt noch einmal an. Die Schritte sind ganz ähnlich wie bei einer leiblichen Zeugung, Schwangerschaft und Geburt. Gott zeugt, der Mensch empfängt. Gott ist der Schöpfer. Von ihm kommt alles Leben, so wie er die sichtbare Welt geschaffen hat und erhält, tut er es auch mit der unsichtbaren. Er erweckt uns selber zu neuem Leben. Mit ihm hat alles begonnen und mit ihm beginnt alles wieder neu. Gott spricht und es geschieht so. Auf diese Weise wurde die Welt erschaffen und auf die gleiche Weise schafft Gott noch heute. Der Same für die göttliche Zeugung ist sein Wort. Es erreicht uns beim Lesen der Bibel, durch das Zeugnis eines Freundes, der bereits Christ geworden ist, oder über diese Webpage. Wie gesagt, das ist ein Artikel auf einer Webseite. Irgendwie rührt es einen innerlich an und man fragt sich, könnte das wahr sein? Dann ist die Frage, darf es wachsen? Es wächst also auf Seiten des Menschen eine gewisse Empfänglichkeit. Man wird offen für ihn und legt mal versuchsweise seine Vorurteile beiseite. Vielleicht ist ja doch alles ganz anders. Man tastet sich weiter. Zweifel, Ängste und Vorsicht begleiten dieses erste Interesse. Aber es ist da. Gott hat es geweckt. Wie bei einer normalen Schwangerschaft ist jetzt die erste Hürde zu nehmen. Darf sich dieses werdende Leben einnisten? Darf es wachsen? Wir können die Sache auch gleich wieder beenden und mit der Pille danach die befruchtete Eizelle abtreiben. Oh, das will ich nicht, das passt mir nicht. Ich werde doch nicht religiös. Die Schwangerschaft. Hat diese erste leise Neugier aber ihren Nistplatz in der Gebärmutter unseres Herzens gefunden, dann beginnt die Schwangerschaft. Wie lang sie dauert, hängt auch von diesem Herzen ab. Es könnte Stunden oder auch nur Minuten sein. Manchmal sind es Monate oder gar Jahre. Mehr oder weniger starke innere Widerstände sind zu überwinden und Gott selber kann ganz verschieden führen. Während dieser Zeit befassen wir uns allmählich mit Jesus, mit Gott und der Bibel. Wir wollen mehr wissen und holen weitere Informationen ein. Wir diskutieren mit anderen. Neue Fragen sind geweckt und werden bewogen. Sie könnten ja etwas bringen. Zwischendurch wird einem die Schwangerschaft lästig und man treibt das werdende Leben fast ab. Denn man fängt an zu ahnen, was da auf einen zukommt. So eine Geburt würde alles verändern. Eine gewisse Vertrautheit mit Gott entsteht. Vielleicht reden wir sogar ab und zu mit ihm. Keine vorformulierten Gebete, sondern einfach, wie es uns zumute ist. Nächste Überschrift ist Komplikationen. Widerstände sind zu überwinden. Ja, sie werden je länger, desto deutlicher. Der Unwille selber, Gott anzuerkennen und sich ihm anzuvertrauen, ist vielleicht der stärkste Widerstand, der das neue Leben aufhält. Er zeigt, wie es um das menschliche Herz in Wirklichkeit steht. Es rebelliert gegen Gott. Genau das ist in der Bibel mit Sünde gemeint. Ein Sünder ist jemand, der von Gott getrennt ist, der sich entschlossen hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Sünde heißt, die Beziehung zwischen uns und unserem Schöpfer ist gestört. Die Kraft dieses Widerstands im Herzen lässt uns erahnen, dass wir selber ihm nicht gewachsen sind. Wir können ihn nicht überwinden. Die Bedeutung von Jesus wird uns deshalb immer klarer. Er hat alles erfüllt, was Gott verlangt hat. Er führte das einzige für Gott akzeptable Leben. Die Macht dieses Widerstandes, den Tod, überwand er am Kreuz. Er gab sich hinein und sein Vater führte ihn heraus. Seitdem ist diese Macht für uns gebrochen. Nach und nach beginnen wir, Jesus dafür zu verehren. In unseren Gedanken und in unserem Herzen nimmt er einen immer größeren Platz ein. Die Geburt. Sturzgeburten dauern nur wenige Minuten. Andere können sich über viele Stunden hinziehen. Bei meiner Frau waren es 48, das erste Mal. Nicht anders ist es bei der Wiedergeburt. Die neuen Zusammenhänge können einem in kürzester Zeit klar werden und es fällt einem wie Schuppen von den Augen und man lässt nach und nach unter Mühen eine gute, ungute Sache nach der anderen los, denn sie passt einfach nicht mehr ins zukünftige Leben. Die neu gefasste Hoffnung auf Jesus drängt einen weiter. Er hält für alles die Lösung bereit, seine uneingeschränkte Vergebung. Wer die für sich beansprucht hat, der ist angekommen im neuen Leben. Nächste Überschrift ist Wehen der Schuld und der Angst. Gewisse Geburtswehen können sehr schmerzhaft sein. So sehr, dass man den ganzen Vorgang abbrechen möchte. Eine solche Wehe ist die Erkenntnis, dass ich vieles nicht in mein bevorstehendes Leben mitnehmen kann. Die Beziehung zu jenem Mann, das Verschweigen jenes Nebenverdienstes, mein faszinierendes Hobby des Spiritismus. Sanft und liebevoll legt Gott seinen Finger auf gewisse Stellen in unserem Leben und sagt, wenn du das lässt, ich habe Besseres für dich. Vieles Ungute von früher wird einem aber erst im Lauf des Lebens mit Jesus bewusst. Denn er ist gnädig und rechnet uns unsere Fehler und Sünden nicht vor. Die Mühe lohnt sich. Wehen der Bedenken und Ängste begleiten also diese Neuschöpfung. Sie gehören dazu. Sie sind nicht unangenehme Begleitumstände, die es besser nicht gäbe, sondern sie treiben die Geburt voran. Jede Schuld, die wir Jesus bekennen und jede Angst, die wir ihm abgeben, bringt uns dem Tageslicht näher. Das kann ganz schlicht und formlos geschehen, indem man Gott um Vergebung bittet und die Ängste beim Namen nennt. Denn wenn wir unsere Vergehungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird sie uns dann vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Und ein geängstigtes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Es ist geschafft. An diesem Punkt geschieht meistens der Durchbruch, die sogenannte Wiedergeburt. Wir treten ein in ein neues Leben. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Etwas ganz Großartiges und Tiefes geschieht. Gott wird einem plötzlich gewiss. Wir merken, er ist da, er ist bei uns, er liebt mich, er hat mich angenommen, wie ich bin. Meine Sünden sind mir vergeben. Die Gewissheit darüber sitzt nun ganz tief im Herzen. Das Neue Testament redet viel von diesem neuen Leben, das man empfängt, wenn man Christ wird. Mitunter ist diese Wiedergeburt eine plötzliche, gewaltige Erfahrung. Manchmal erstreckt sie sich auch über einen bestimmten Zeitraum, aber das Ergebnis ist stets dasselbe. Nichts kann mehr so sein wie vorher. Etwas Neues ist in unser Leben gekommen. Wir haben es, unser Leben, mit aller Schuld und allen Zweifeln in Gottes Hände gelegt und er hat es in Empfang genommen. Wir dürfen es nun von nun an unter seinem Schutz führen und müssen nicht mehr selber das Beste draus machen. Denn er hat das Allerbeste gemacht. Er hat es erneuert. Jesus hat gesagt, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und dieses Leben, das wir durch die Neugeburt von Jesus bekommen haben, das wünsche ich euch. Und die Freude an diesem Leben, die Freude an eurer Errettung, die Freude an eurer Auferstehung zu einem neuen Leben, die schon passiert ist, die wünsche ich euch für heute. Für dieses Osterfest. Der Herr ist auferstanden. Amen. Herr, wir danken dir für dein Leben. Wir danken dir, dass du dein Leben mit uns teilst. Und wir danken dir für die Hoffnung, die du uns geschenkt hast. Dass wir vorausschauen können, dass wir nicht irgendwie im Hier und Jetzt festhängen müssen oder in der Vergangenheit vielleicht sogar und versklavt sein müssen und voll Angst sein müssen und Sorgen und Ungewissheit und Sinnlosigkeit. sondern Herr, dass wir wissen dürfen, warum wir hier sind und woher wir kommen und wohin wir gehen und das mit einer Gewissheit, die du unserem Herzen bezeugst, dass wir mit Paulus vorausschauen dürfen und uns freuen dürfen auf die Ewigkeit, auf das wahre Leben mit dir. Ich danke dir, dass es nie aufhört, die Gemeinschaft mit dir und einfach dieses Leben mit dir, sondern dass es sich immer mehr entwickelt, Herr, dass das, was jetzt so gesät ist und so unvollkommen beginnt und mit Zweifeln und Sorgen und nicht verstehen und all diesen Dingen, all diesen Kämpfen, die wir haben, Herr, dass es wächst, schon hier und jetzt und dass es jeden Tag tiefer sein kann und dass es immer mehr von dir gibt und dass letztendlich, wenn wir geboren werden, in das wahre Leben hinein, aus dieser Welt hinaus, in das wahre Leben, in der Ewigkeit mit dir, Herr, dass wir einfach nur von Sorgen sein werden, in aller Ewigkeit. Und dass wir mit Paulus sagen werden, hey, es ist weit besser. Dafür danken wir dir. Danke, Jesus, für die Perspektive und die Hoffnung, die du uns schenkst. Danke, dass du lebst. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns, dass wir noch mehr mit dir sein werden in Zukunft. Und wir freuen uns, dass wir zusammen sein dürfen. Heute an diesem Tag, an dem du auferstanden bist, vor 2000 Jahren. Begleite uns jetzt, Herr. Segne uns. Und begleite uns in diesen Ostertag, wenn wir uns mit unseren Familien treffen und Freunden und Bekannten. Herr, dass wir mit Freude in den Tag gehen. Und Herr, füll uns unseren Mund mit deinen Worten, Herr, dass es übersprudelt, dass wir gar nicht schweigen können von dem, was du für uns getan hast. Ich bete, dass auch andere dich kennenlernen und von dir hören und bezeugt bekommen heute, dass du lebendig bist und dass du am Wirken bist in unserem Leben. Und es ist die Realität. Du bist da, Herr. Danke dafür.